Man muss schon eine gewisse Verwegenheit besitzen, wenn man so wie ich als wohlgenährter Mensch im Westen, der gut zu Mittag gegessen hat, auf Kosten der ÖSM übrigens, vielen Dank, und dann nach dem Vortrag in sein Zuhause fährt, in ein warmes Bett, wo die Familie auf ihn wartet, dann über Leid zu sprechen in einer Zeit, wo eben diese Bilder von dem schon angesprochenen Taifun, Super-Taifun Haiyan, über unsere Fernseher laufen, wo wir wissen, dass Tausende ihr Leben verloren haben, zigtausende ihre Unterkunft verloren haben, zigtausende nicht wissen, was sie trinken sollen, was sie essen sollen, Kinder haben ihre Eltern verloren, Liebende ihre geliebten Menschen. Und wir haben es hier im Großen und Ganzen nicht schlecht in Wien und wir reden über das Leid in der Welt. Aber Leid ist natürlich nicht nur draußen in der Welt. Es ist nicht immer so spektakulär wie jetzt bei diesem furchtbaren Sturm, dieser Naturkatastrophe. Leid ist auch eine persönliche Erfahrung, die alle von uns früher oder später machen, natürlich. Das ist ja fast schon banal, das herauszustreichen. Eine Erfahrung, die für mich sehr prägend war, war, dass als ich 12 Jahre alt war, mein Vater gestorben ist an Krebs, sehr kurz nach der Diagnose. Das war 1987 und bis heute fällt für mich die Zeit, wenn ich aus der Geschichte, aus der Zeitgeschichte was lese, in einen Zeitraum vor seinem Tod, vor 1987 im September und danach. Also wenn ich irgendwas aus den 80er Jahren lese, eine Begebenheit oder der Fall der Mauer oder was auch immer, denke ich innerlich, ah, da hat der Papa noch gelebt, oder? Oh, das hat er nicht mehr miterlebt. Und so wird es vielen von uns geben, dass wir einschneidende Erfahrungen des Leids ganz persönlich gemacht haben, die uns tief geprägt haben. Naturkatastrophen, Krebs, diese Dinge passieren und diese Dinge sind sehr schwer für uns einzuordnen, aber irgendwie ist es vielleicht noch schwerer zu verstehen, das Leid, das ein Mensch dem anderen antut. Vor 2 Wochen war ich beruflich in Amerika, war zu Mittag am Tisch und bin ins Gespräch gekommen und frage ihn, was er macht. Und sagte, ja, ist FBI, aha, muss man schon vorsichtig sein. Und haben überlegt, was könnte ich verbrochen haben. Und dann fragte ihn aber, was er macht beim FBI. Und seine Antwort war, ja, jetzt wird uns leider allen der Appetit vergehen. Er arbeitet in einem Team mit dem FBI, das für Kindesmissbrauch, und zwar Kindesmissbrauch von der extremsten Sorte zuständig ist. Mord an kleinsten Kindern, sexueller Missbrauch von kleinsten Kindern, Kinderpornografie. Das ist sein tägliches Brot, sich damit zu befassen. Und er hat mir erzählt, was ihm Hoffnung gibt oder was auch die Lichtblicke sind in seiner Arbeit. Und dann eben die Kinder, die er retten konnte. Das älteste Kind, das er selbst retten konnte, war 12 Jahre alt. Das älteste, das jüngste, 6 Wochen, das er in seinen Händen hielt. In so einer Welt leben wir mit dieser Art von Übel, von Bösem, von Leid, sind wir konfrontiert und ich möchte mir Mühe geben, dass was immer ich heute sage zum Thema Leid, zum Thema ein liebender Gott und Leid, dass ich es so zumindest von Herzen her in den Raum stelle, zur Diskussion stelle, als Denkangebot anbiete, dass es nicht pietätlos ist im Angesicht der vielen Toten auf den Philippinen oder des Leids, das nicht nur in Amerika, sondern eben auch hier im engsten Umkreis rund um uns herum vielen Kindern, vielen Erwachsenen widerfährt tagtäglich. Ich möchte eine letzte Geschichte noch erzählen, eine Begebenheit, die in den 90er Jahren zugetragen. Ich war damals in einer irgendwie vergleichbaren Aktivität unterwegs in Frankreich, wo wir eben auch den Menschen, wie es ja auch hier sein soll, irgendwie die Plausibilität oder auch die Schönheit des Glaubens an Jesus weitergeben wollten. Es war in Marseille im Süden Frankreichs. Und eines Abends, nachdem da ein Vortrag stattfand, kam ich ins Gespräch mit einem Mann. Und der hat mir dann nach und nach seine Geschichte geoffenbart. Sein Name war Emir. Er stammte aus Bosnien, war Moslem und er war aus dem Krieg, der damals im ehemaligen Jugoslawien tobte, geflohen. Und was er mir erzählt hat, war so erschütternd, dass es mich wirklich sprachlos machte. Er hat in einem Dorf gewohnt, die Feinde kamen, wer die jetzt genau waren, spielt eigentlich keine Rolle. Ziemlich sicher ist, dass sie sich Christen nannten, welcher Couleur auch immer. Und diese christlichen Feinde umzingelten das Dorf. Er konnte fliehen ohne Waffen und sich verstecken und beobachtete dann, wie die ganze Dorfbevölkerung zusammengetrieben wurde, einschließlich seiner Eltern, einschließlich seiner Frau und einschließlich ihrer drei Kinder. Und die Dorfbevölkerung wurde in ein großes Haus hineingetrieben. Das wurde verschlossen, mit Benzin übergossen und vor seinen Augen seine ganze Familie gemeinsam mit der Dorfbevölkerung verbrannt. Ich war damals Anfang 20 von dem für mich frisch entdeckten und so begeisternden Glauben an Jesus zutiefst bewegt, aber ich hatte hierfür keine Worte. Ich hatte dem nichts entgegenzusetzen oder zu bieten als Erklärung oder um das einzuordnen. Und ich möchte diese Geschichte von Emi am Schluss noch einmal aufgreifen. Und als ersten inhaltlichen Punkt, dass wir uns mit dem Leid also nicht nur emotional, sondern eben auch verstandesmäßig auseinandersetzen, gemeinsam in einem Gespräch, als die wir alle das Menschsein gemeinsam haben, alle dieses Geworfensein in die Welt, gemeinsam haben all die Erfahrungen unseres Schmerzes und des Weltschmerzes gemeinsam haben, dass wir eben auch gemeinsam darüber nachdenken. Und der erste Punkt, den ich machen möchte, ist, dass die Frage des Leids sich stellt unabhängig von der Weltanschauung, unabhängig von Glauben, unabhängig von Religion, dass es einfach eine zutiefst menschliche Frage ist, mit der wir alle konfrontiert sind und mit der sich auch in der einen oder anderen Weise alle Weltanschauungen, alle Religionen auseinandersetzen. Und Weltanschauungen, Religionen sind so große Worte, aber letztlich geht es sehr oft um die großen Fragen. Was ist der Mensch? Was macht Menschsein aus? Was ist das gute Leben? Was ist Glück? Wie finde ich Glück? Wie gehe ich mit Leid um? Dem eigenen Leid, dem Leid der Mitmenschen, der geliebten Menschen, der Familie. Wie gehe ich mit dem Tod um? Dem, der ich liebe und meinem eigenen Tod. Und ich kann dir hier natürlich keine religionsphilosophische Vorlesung halten. Das ist ja auch nicht, es wäre nicht möglich. Und außerdem fehlt mir dazu auch die Kompetenz, um zu sagen, was die verschiedenen Weltanschauungen und Religionen alles dazu bieten. Ein, zwei Ansätze stelle ich in den Raum, ohne es jetzt weiter zu diskutieren. Und das wird sicher unheimlich vereinfachend sein, vor allem die, die Religionsphilosophen sind oder Anhänger dieser Weltanschauungen. Und deswegen stelle ich sie einfach so zur Diskussion. Zum Ersten, also ich denke, man kann eben wieder ganz grob vereinfachend sagen, Weltanschauungen, Religionen fallen vielleicht in drei, vier große Familien. Einmal vielleicht beginnen wir mit dem Glauben an einen Gott, Monotheismus, Theismus, gibt es natürlich drei große Weltreligionen und sicher noch mehr. Als Gegenpol dazu könnte man vielleicht den Atheismus nennen, dem davon ausgeht, dass es keinen Gott oder keine Götter gibt, sondern dass Materie und Zeit letztlich alles ist, was unser Dasein ausmacht. Und dann wäre vielleicht noch zu erwähnen der Pantheismus, dass irgendwie alles eins ist, alles mit Gott eins ist. Es gibt natürlich auch Polytheismus. Und als Agnostikerin oder Agnostiker hält man sich die Optionen offen und sagt, ja, diese gibt's vielleicht gibt's auch noch andere. Aus der Sichtweise des Atheismus möchte ich zunächst einmal beleuchten, was würde der Atheismus zu dieser Frage des Leides sagen. Und wie erwähnt wurde, habe ich die letzten 7 Jahre in Oxford verbracht. Einer unserer Nachbarn von unserem Büro war ein gewisser Professor Richard Dawkins, der vielleicht schon dem einen oder der anderen bekannt, Professor für Biologie, ausgezeichneter Schriftsteller, Professor für Wissenschaftsverständnis und eben sehr vehement Atheist und gegen Religion. Und der schreibt zum Thema Leid in einem seiner Bücher, das heißt auf Englisch A River Out of Eden, Und auf Deutsch heißt es, und es entsprang ein Fluss in Eden, das Uhrwerk der Evolution. Greift da die Frage dieses Slides auf, auch in Bezug darauf, dass sich die Theologen da so viele, die Gläubigen so viele Fragen machen, und sagt Folgendes. Wenn das Universum nur aus Elektronen und egoistischen Genen bestünde, wären sinnlose Tragödien, wie dieses Busunglück, über das es im Zusammenhang geht, man könnte aber auch sagen, wie dieser Taifun zum Beispiel, genau das, was wir erwarten würden. Zusammen mit einem ebenso sinnlosen, glücklichen Zufall. Ein solches Universum hätte weder gute noch schlechte Absichten. Es würde überhaupt keine Absichten zeigen. In einem Universum mit blinden physikalischen Kräften und genetischer Verdoppelung werden manche Menschen verletzt, andere haben Glück und man wird darin weder Sinn und Verstand noch irgendeine Gerechtigkeit finden. Das Universum, das wir beobachten, hat genau diese Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut und Böse steht. Nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. The universe that we observe has precisely the properties we should expect if there is at bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference. Ich finde das wie typisch von Dawkins, wuchtig, stark formuliert, sehr eindringlich und auch sehr schonungslos zu Ende gedacht. Wenn es so ist, dass es nur Atome gibt, dann ist es eben so. Es gibt dahinter weder Gut noch Böses in letzter Konsequenz. Es gibt nur Glück oder Unglück ohne irgendeinen tieferen Sinn. Das wäre zumindest ein atheistischer Ansatz zu der Frage des Bösen. Man könnte vielleicht noch zwei Ansätze in den Raum stellen, die am indischen Subkontinent entwickelt wurden, eben im Hinduismus oder im Buddhismus oder zumindest in bestimmten Formen dieser auch sehr vielfältigen Religionen oder Weltanschauungen. Im Hinduismus gibt es ja die bekannte Idee, dass das Leid, das einem Individuum im gegenwärtigen Leben zuteil wird, in Proportion steht zu der Schuld, zu der karmischen Last, zum Karma, dass man sich in einem oder in mehreren, in vielen, in unendlich vielen Vorleben zugezogen hat und das dann quasi abgebüßt wird. Das wäre also die Idee des Karmas, wäre auch eine Herangehensweise, wo man sagt, es ist also letztlich gerecht. Jeder bekommt das, jede bekommt das, was ihr oder was ihm zusteht. In gewissen Formen des Buddhismus, so wie ich ihn verstehe, wie ihn mir meine Lehrer nahegebracht haben, gibt es dieses Konzept des Dukkha, auch schwer zu übersetzen, aber unter anderem auch mit Leid übersetzt. Und zumindest in gewissen Formen des Buddhismus geht es darum, das als eigentlich nichtig zu erkennen. Es ist nicht wirklich, wirklich, und sich davon lösen zu können, ist also die Antwort, dieses Leid zu überwinden. Wie gesagt, entschuldige mich bei allen Religionsphilosophen und Hinduisten und Buddhisten und Atheisten, die das differenzierter sagen möchten, und das können wir dann vielleicht im Gespräch dann auch machen. Aber ich glaube, so grob umrissen ist es für mein Verständnis nicht ganz unfair dargestellt. Und jetzt komme ich zunächst einmal allgemein zur Sichtweise eines monotheistischen Ansatzes, wo man davon ausgeht, es gibt einen Gott, der letztendlich für alles, was besteht, alles, was ist, verantwortlich ist, der alles geschaffen hat und der drei Wesensmerkmale mindestens hat, der nämlich gut ist, der allmächtig ist und der allwissend ist. Und da schon seit der Antike, Ende des 3. Jahrhunderts wurde das Epikur zugeschrieben, kommt wahrscheinlich nicht von Epikur selber, aber Laktanz überliefert schon das aus der Antike, das Argument, das da lautet, wenn Gott gut ist, dann würde er das Leid verhindern wollen. Aber offensichtlich, es gibt Leid, er tut es nicht. Wenn Gott allmächtig ist, dann würde Gott das Leid verhindern können. Aber offensichtlich, er tut es nicht. Und wenn Gott allwissend ist, würde er wissen, dass es Leid gibt. Und es bliebe ihm auch nicht die Ausrede, ich hätte es ja geändert, wenn ich es nur gewusst hätte. Das ist also der Einwand, dass es aufgrund dessen, wie die Welt beschaffen ist, aufgrund des Leides, das in der Welt ist, des ungerechten Leides, wie wir es erleben und wie wir es sehen, es nicht der Fall sein kann, dass es diesen klassischen Gott des Theismus, des Monotheismus gibt, der eben allgut ist, allmächtig ist und allwissend. Entweder er möchte was ändern, aber er kann es nicht, dann ist er nicht allmächtig, oder er könnte was ändern und er tut es nicht, dann ist er jedenfalls nicht gut. Und dieser Einwand gegen den monotheistischen Glauben gibt es in einer Maximalvariante und in einer kleineren Variante, wird unterschieden, zum Beispiel eben unter dem logischen Problem des Bösen, des Leids, des Übels und dem Evidentiary, dem evidenzbasierten Problem. Zunächst zur stärkeren Form. Die stärkere Form sagt, das Leid, das wir in der Welt beobachten, ist der Gestalt, dass es den Glauben an einen allmächtigen, allgütigen, allwissenden Gott ad absurdum führt. Es führt zu einem Widerspruch in sich selbst. Deshalb muss ein intellektuell aufrichtiger, denkender Mensch diesen Glauben aufgeben. Also wer logisch denkt, kann an diesem Glauben nicht festhalten. Das ist die Maximalvariante. Und hat natürlich so auf den ersten Blick jedenfalls schon eine gewisse Wucht und eine gewisse Kraft in dieser Aussage. In der moderneren anglophonen philosophischen Literatur, religionsphilosophischen Literatur, hat sich da eine große Diskussion entfaltet, vor allem in den letzten, seit so 74, also in den letzten 40 Jahren ungefähr. Und ich glaube, es ist entspricht den Tatsachen zu sagen, dass mehr oder weniger dieses Argument philosophisch entkräftet wurde, sodass es als nicht stichhaltig erkannt wurde. Und ich möchte kurz darstellen, wie das argumentativ aufgebaut ist. Es geht um Folgendes, um das an einem Beispiel zu verdeutlichen. Wenn ich jetzt sage, in diesem Hörsaal befindet sich ein Elefant, ja, dann ist es relativ schnell möglich, zu einer Überzeugung zu kommen, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Weil wir eben davon ausgehen können, wenn ein Elefant hier wäre, wäre ein Elefant so beschaffen, dass wir das feststellen könnten. Wenn ich aber sage, in diesem Hörsaal befindet sich eine Mücke, dann ist die Sachlage schon anders, weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass man so ohne weiteres sofort das überprüfen könnte, ob es eine Mücke gibt. Das Argument zeigt also, dass es darauf ankommt, inwiefern wir davon ausgehen können, dass wir gewisse Dinge wissen können, wenn sie vorliegen. Es ist ein bisschen ungünstig in diesem Zusammenhang, weil es nahelegt, dass Gott nur einen Grund hat, das Unheil zuzulassen, der dem einer Mücke entspricht. Also keinen besonders gewichtigen Grund, der so winzig und so versteckt ist, dass wir ihn nie nachvollziehen könnten. Deshalb noch ein zweites Bild. Das zweite Bild wäre das Bild von Schafen. Wir sind die Schafe in diesem Bild, muss ich gleich dazu sagen. Das soll nicht beleidigend wirken, es ist nur ein Bild, das wie alle Bilder seine Grenzen hat. Also es gibt Schafe und einen Hirten und diese Schafe sind von Parasiten geplagt. Diese Parasiten verursachen ihnen viel Leid und Krankheit und mitunter auch den Tod. Und der Hirte weiß, dass die Schafe, die also im Fell, in der Wolle, diese Parasiten im Fell, in der Wolle der Schafe sind, abgetötet werden können durch ein Bad in einer Tinktur mit einem gewissen Medikament. Es ist aber notwendig, um diese ganz auszurotten, dass die Schafe völlig untergetaucht werden in diese Tinktur. Das heißt also, der Hirte bereitet diese Tinktur und taucht die Schafe unter, im besten Wissen und Gewissen und aus Liebe heraus, weil er das Beste für die Schafe will. Aber die Schafe können das natürlich aus ihrer schäfischen Intelligenz, zumindest so wie ich sie mir vorstelle, das nicht nachvollziehen. Und es wäre wahrscheinlich nicht möglich, denen zu erklären, warum das notwendig ist. Alles, was der Schaf erlebt, ist der Hirte, dem ich vertraue, der mich normal speist und mich schützt vor Raubtieren, der versucht jetzt mich zu ersäufen, mich zu ertränken, mir den Gar auszumachen, er quält mich. Letztlich läuft die Argumentation also darauf hinaus. Es kann sein, dass es Gründe gibt, die nicht so ohne weiteres vermittelbar sind und nicht so ohne weiteres einsichtig sind und die aber dennoch gute Gründe sein können, die vorliegen. Man könnte auch daran denken, dass Eltern ihre Kinder impfen lassen zum Beispiel, die das ja auch nicht nachvollziehen können. Und das Argument in dieser Denkschule, Alvin Plantinger wäre hier vor allem zu nennen, aber auch einige andere Philosophen, die in renommierten amerikanischen Universitäten Lehrstühle haben, Religionsphilosophen sind, argumentieren so, wir können das Argument, dass der Glaube an Gott logisch unmöglich ist, nur gelten lassen, wenn es so ist, dass wir mit Sicherheit davon ausgehen können, dass wenn Gott gute Gründe hat, das Leid zuzulassen, dann müssen wir Menschen die auch herausfinden können oder er muss sie uns sagen oder sagen können. Und das ist eben eine philosophische Grundannahme, die so ohne weiteres nicht beweisbar ist und nicht unbedingt plausibel ist. Das heißt, und das ist eben nur das logische Problem wird zurückgewiesen, weil gesagt wird, man kann also logisch sauber arbeiten, nicht davon ausgehen, dass wir in jedem Fall den Grund, warum Gott das Leid zulässt, auch kennen müssen und verstehen müssen. Aber damit ist eigentlich noch nichts bewiesen und auch noch nichts Positives gesagt. Es ist nur einmal Raum geschaffen worden zu sagen, also man kann zumindest möglicherweise an einen allgütigen, allweisen, allwissenden Gott glauben, trotz des vielen Leides in der Welt. Also es ist nicht zwingenderweise logisch ein Widerspruch in sich selbst. Aber auf Grundlage dessen wird natürlich niemand sein Leben diesem angeblichen Gott sein Leben anvertrauen. Da würde es noch viel mehr dazu brauchen. Das Zweite ist, habe ich kurz angesprochen, die schwächere Form dieses Arguments. Ist Glaube an einen allgütigen, allwissenden, allmächtigen Gott plausibel im Angesicht des vielen Leids? Und da kann es sein, dass man eben sagt, ja, von mir aus, Plantinger und Alston und Bergmann und wie sie alle heißen, sind gute Philosophen, das sind Tüftler, die haben das so formuliert. Von mir aus, ich kann es logisch nicht hundertprozentig von der Hand weisen, aber es scheint mir doch noch zu 99% unwahrscheinlich, weil es einfach so viel Leid gibt und ich mir beim besten Wissen nicht vorstellen kann, warum ein liebender, gütiger Gott das zulassen sollte, wenn er es verhindern kann. Und auf diese schwächere Form möchte ich jetzt gewisse Denkmöglichkeiten entwickeln, in den Raum stellen. Und ich spreche hier, wie man schon durchklingen hat, als gläubiger Mensch, als Christ. Manche dieser Argumente würden in vielen monotheistischen Religionen tragfähig sein. Andere sind spezifisch christlich. Das möge man mir verzeihen. Aber ich lade ein, darüber nachzudenken. Das erste Argument, und das hat zumindest auf Augustinus zurück, aber ich glaube, es findet sich schon in der Bibel, ist das zu fragen, wozu sind Menschen da? Was macht uns aus als Menschen? Was hat Gott sich vorgestellt, als er Menschen gemacht hat? Einmal heißt es in der Bibel von Gott, Gott ist Liebe. Und Liebe beruht auf Freiwilligkeit. Liebe, die erzwungen wird, ist keine Liebe. Wenn ich jetzt ein Messer nehmen würde und der Dame hier das Messer an den Hals ansetze und sage, liebe mich, liebst du mich, würde sich wohl wahrscheinlich, ich bin eh verheiratet, aber es würde sich auch, wenn ich nicht verheiratet wäre, ich mache das nur anmerken, wenn ich nicht verheiratet wäre, da wahrscheinlich keine Liebesbeziehung daraus entwickeln, die ihren Namen wert ist. Möchte da auch einen großen Kirchenvater zitieren, namens Jean-Paul Sartre, also eher unverdächtig, das kommt aus Lettre le Néant, das Sein und das Nichts. Und er drückt das folgenderweise aus, auch ein super Schriftsteller. Er sagt, der Mensch, der geliebt werden will, verlangt nicht danach, den geliebten Menschen zu versklaven. Es ist ihm nicht darum zu tun, ein Objekt der Leidenschaft zu werden, die mechanisch aus der anderen Person fließt. Er will keinen Automaten besitzen, und wenn wir ihn demütigen wollen, brauchten wir nur zu sagen, die Leidenschaft des geliebten Menschen sei das Resultat eines psychologischen Determinismus. Dadurch wird der liebende Mensch sowohl seine Liebe als auch sein Wesen herabgesetzt empfinden. Wenn der geliebte Mensch sich in einen Automaten verwandelt, bleibt der Liebende allein zurück. L'amant se retrouve seul, si l'aimé s'est transformé en automate. Wunderschön ausgedrückt, und ich glaube, das können wir auch nachvollziehen und nachempfinden. Und dieses Abstellen auf den freien Willen eben ist nicht so zu verstehen, dass der freie Wille an sich ein so hohes Gut wäre, sondern der freie Wille ist ein so hohes Gut, weil der freie Wille die Voraussetzung für Liebe ist, für ein Gegenüber ist. Wie der Martin Buber das ausgedrückt hat, der Mensch wird am Du zum Ich. Ja, es braucht dieses echte Gegenüber. Und Gott hat also seiner Schöpfung, seinen Geschöpfen und insbesondere den Menschen die Möglichkeit gegeben, zu sich selbst Nein zu sagen. Gott bietet an, seine Liebe, Gott, wie wir ihn verstehen, ist voller Licht, voller Güte, voller Leben, und das bietet er an, und er lädt alle ein, habe Beziehung mit mir, genieße meine Liebe, lass dich lieben von mir, genieße das Leben, das ich dir schenke, lebe in Fülle. Aber Gott nimmt es um der Liebe willen in Kauf, dass der Mensch sagt, nein, danke. Interessiert mich nicht. Und sich abwendet. Und in logischer Konsequenz, wenn Gott denn Licht ist und die Quelle allen Lichts, entsteht durch die Abwendung von Gott Dunkelheit. Wenn Gott Leben ist und die Quelle alles Lebens, entsteht durch die Abwendung vom Leben Tod. Also der freie Wille. Stell es einmal in den Raum. Dann gibt's noch auf diesem Verständnis aufbauende weitere Verständnismöglichkeiten, zum Beispiel eine, die immer wieder zitiert wird, im 20. 21. Jahrhundert von John Hick, dem Religionsphilosophen, entwickelt, und er führt das auf den christlichen Autor des 2. Jahrhunderts, Irenäus, zurück und sagt, das Leid wird von Gott verwendet, um in uns Dinge zu wirken, die wir auf andere Weise nur sehr schwer erlernen könnten, zum Beispiel Mitleid, Erbarmen, Barmherzigkeit. Und ich sehe das ein bisschen gespalten. Einerseits kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung das auch, dass das von mir selber erfahrene Leid mich schon einfühlsamer gemacht hat, glaube ich, für meine Mitmenschen. Und habe das auch bei anderen erlebt. Aber andererseits muss man sagen, was hat das mit dem Quälen eines sechswöchigen Babys zu tun, bitte? Wie kann das in dieser Theorie angesprochen werden? Also es kann jedenfalls keine allumfassende Erklärung sein. Auch schon erwähnt habe ich, durch diese Abkehr des Lichts werden Schatten geworfen. Das heißt also, das Böse, das Übel, das Leid wird nicht als eine geschaffene Existenz, als etwas, das in sich selbst Substanz hat, verstanden in der christlichen Tradition, sondern eben nur als eine Korrumpierung von etwas, das eigentlich gut war. Aber auch das, meines Erachtens, lässt noch Fragen offen. Eine weitere Theorie, die ich besonders spannend finde, weil ein Freund von mir sie gerade entwickelt und dabei ist, sie in verschiedenen Foren zu veröffentlichen, hat dazu dissertiert in Oxford. Und ich habe gerade jetzt ein Paper gelesen, das demnächst in Faith and Philosophy erscheinen soll. Vincent Vitale ist sein Name. Und er spricht von einer Non-Identity Theodicy, also Theodicy geht auf Leibniz zurück, versucht zu zeigen, dass Gott gerecht ist, obwohl er so viel Leid zulässt. Und natürlich, wie die Philosophen sind, die machen jetzt alles recht kompliziert, weil sie ja fein und sauber arbeiten können. Ich will mich da nicht in Details verharren. Was für mich heraussticht, ist, dass er Gottes Schöpfung sagt, mit dem menschlichen Zeugungsakt, mit der menschlichen Fortpflanzung vergleicht. Und da wäre zum Beispiel zu bedenken, dass wir als Menschen auch nach Abwägung doch immer wieder zu dem Schluss kommen, dass es moralisch vertretbar ist, Kinder in diese Welt zu setzen. Wenn wir aber Kinder in diese Welt setzen, sind wir selber auch der Grund dafür, dass diese Kinder womöglich unheimliches Leid erfahren und eines ganz sicher, dass diese Kinder sterben. Also als Vater, gemeinsam mit meiner Frau als Mutter, sind wir dafür verantwortlich, dass unsere zwei Kinder eines Tages sterben werden. Aber dieses Risiko sind wir eingegangen und dieses Risiko sind offenbar auch unsere Eltern eingegangen. Warum? Weil wir das Dasein, das menschliche Leben auch im Angesicht der Risiken, auch im Angesicht des Todes für lebenswert erachten. Weil es uns das Risiko wert war. Weil wir geliebt haben und weil wir lieben wollen. Und, mein Freund Vince führt dann aus, wenn wir das auf Gott umlegen, hat Gott natürlich noch ganz andere außergewöhnliche Möglichkeiten, die uns als begrenzten Wesen nicht zur Verfügung stehen. Gott kann nämlich, zumindest unter einigen philosophischen Betrachtungsweisen, nicht nur allgemein sich etwas Menschenähnliches wünschen und planen und hervorbringen, so wie wir halt uns eben ein Mädchen oder einen Bub wünschen, oder beides, oder eines von beiden, oder wie auch immer. Aber Gott kann ganz spezifisch sich auf ein Individuum festlegen und sagen, ich möchte dich, du sollst sein, du bist von mir gewollt, du bist von mir geliebt. Und das ist ein Rückgriff auf etwas, das in der Bibel immer wieder durchschlägt, im Alten wie im Neuen Testament, wo es heißt, vor Anbeginn der Welt habe ich dich geliebt. Ich habe dich gekannt, ich habe dich beim Namen gerufen, vor die Welt erschaffen wurde. Und als ich hier heute unterwegs war und im Stau gesteckt bin, habe ich so nachgedacht über diesen Vortrag und habe diesen Gedanken unheimlich bewegend gefunden. Weil wenn das nämlich stimmt, ist das ja revolutionär, dass jeder von uns hier so gewollt ist, dass von Anbeginn der Welt an wir geliebt wurden. Dann sind wir in der Gegenwart einer unheimlich auserlesenen Gesellschaft, nicht nur hier, sondern natürlich immer, wenn wir unter Menschen sind, wenn wir mit Frauen und Männern, mit Kindern, mit Alten und Jungen in Kontakt treten. Alle sind von Gott gewollt und von Gott geliebt. Und was hat das jetzt mit Theodizee zu tun? Was hat das mit dem Leid zu tun? Folgendes. Wenn die Welt signifikant anders wäre, würde es solche Wesen wie uns jedenfalls nicht geben. Selbst wenn die Welt nur ein bisschen anders wäre, würde es uns nicht geben. Aber manchmal denkt man sich ja, wie wäre es gewesen, wenn ich in einem anderen Land geboren worden wäre, in einer anderen Zeit, vielleicht zur Zeit von Jane Austen oder wie auch immer. Das wäre so meine Zeit gewesen. Oder als Ritter oder wie auch immer. Ja. Damit für die Männer auch was dabei ist, ein bisschen Schädel einschlagen. Aber das wären natürlich nicht wir gewesen. Das könnten nicht wir sein. Also das Problem der menschlichen Identität oder die Frage der menschlichen Identität kann man auf viele Art und Weise aufziehen, aber meistens ist sie entweder, also kann man sie biologisch verstehen oder man kann sie psychologisch verstehen oder man kann sie narrativ verstehen, was wir erzählen, die Geschichten, die uns ausmachen. Aber alles das wäre nicht vorhanden, wenn wir andere Eltern hätten. Wenn nur einer unserer Vorfahren anders gewesen wäre, wären wir schon nicht mehr wir. Und dazu gehört auch, dass wenn es das Leid, das uns geprägt hat und unsere Eltern und ihre Vorfahren geprägt hat, anders gewesen wäre, hätte es jedenfalls uns nicht gegeben. Und das ist für mich ein ganz spannender Ansatz, weil er davon weggeht, wie das schon bei Leibniz war. Leibniz sagt, Gott quasi schafft die beste aller möglichen Welten. Ja, es wurde danach wunderbar missverstanden zum Teil und durch den Kakao gezogen, zum Beispiel von Voltaire in Candide, kann man da nachlesen, er sagt, ja, die beste aller möglichen Welten, ja, bist schon einmal vor die Tür hinausgegangen. Ja. Auch im Angesicht der Naturkatastrophe 1755, das Erdbeben von Lissabon. Aber man kann es eben auch anders sehen und sagen, musste Gott, selbst wenn es möglich wäre, also was ich zuvor erwähnt habe mit dem freien Willen, stellte darauf ab, dass es eben logisch von der Liebe her gar nicht möglich wäre, determinierte Wesen zu schaffen, die eben nicht sich auch abwenden können und vielleicht auch in letzter Konsequenz abwenden vom Licht, vom Leben, von der Liebe, dass das gar nicht möglich gewesen wäre. Aber Wint sagt, selbst wenn man davon ausgeht, dass das vielleicht möglich gewesen wäre, kann man Gott einen moralischen Vorwurf daraus machen, dass er uns wollte und dass er uns gemacht hat, dass es uns gibt. Können wir sagen, das war es das Risiko nicht wert? Und für mich ist diese Frage jedenfalls mit Nein zu beantworten, wenn mit dem Tod alles aufhört. Also wenn mit dem Tod alles aufhört, dann, und das ist ja auch bei den Brüdern Karamasow, ich glaube der Iwans, das ist, selbst die Tränen eines einzigen Kindes sind es nicht wert. Ja? Wunderbar, auch mit Pathos ausgedrückt. Ja? Und das sehe ich auch so. Aber wenn wir von Gott sprechen, dann sprechen wir von einem Gott, der in den Zeiträumen der Ewigkeit denkt und der allmächtig ist und der Wunden heilen kann und Dinge wieder gut machen kann. Zumindest können wir das von vornherein nicht ausschließen. Und dann schaut es vielleicht schon anders aus, dass dieses Risiko, dass Gott uns wollte, so wie wir sind, eben nicht vollkommen. Vielleicht hätte er liebenswertere, perfektere Geschöpfe machen können, aber das wollte er nicht. Er wollte uns, er wollte dich, er wollte mich, er wollte uns. Und selbst das ist vielleicht noch nicht genug, um zu sagen, ja, das sind zwar ein paar schöne Gedanken, hätte ja so sein können, wenn es so wahr ist und wenn man das irgendwie philosophisch sich durchrechnen kann, dann ja, kann man es nicht ausschließen, so hätte es ja sein können, aber trotzdem ist es mir zu wenig an Nachweis, an Nachvollziehbaren, an Beobachtbaren und darauf kann ich mein Leben nicht bauen. Ich auch nicht. Pardon. Und damit komme ich jetzt zu dem speziell für mich existenziell wichtigen, aber auch intellektuell zutiefst befriedigenden Ansatz, der eben ein spezifisch christlicher Ansatz ist. Der Gott, an den wir Christen glauben, ist eben nicht ein Gott, der irgendwie das Ganze mal angestoßen hat und geschaffen hat und das Risiko in Kauf genommen hat, dass wir uns von ihm abwenden und dass alles Mögliche schief geht und dass er viel Leid kommt. Und er vielleicht eines Tages eben so spekulativ, vielleicht bringt er das ja doch alles wieder ins Gleichgewicht auf eine Art und Weise, die wir uns nicht vorstellen können. Das ist nicht der Gott, an den wir glauben, sondern der Gott, an den wir glauben, wurde Mensch, wurde selbst zum Geschöpf. Der Gott, der jedes Teilchen, Elementarteilchen des Universums erschaffen hat und erhält, jedes Elektron, jedes Higgs-Boson, alles erschaffen hat und erhält, der die Galaxien, die Milchstraße, unser Sonnensystem, alles gemacht hat und erhält und jeden Einzelnen von uns kennt und uns zutiefst kennt und von Ewigkeit her kennt. Dieser Gott, allmächtig, allwissend, allgütig, ist nach unserer Überzeugung Mensch geworden. Ein schreiendes, kleines Baby, das müde wurde, das Hunger hatte, das Durst hatte, das langsam erwachsen wurde. Unser Gott weiß, was es heißt, Mensch zu sein und zu leiden. Aber nicht nur diese Menschwerdung Gottes ist für mich hier relevant, sondern vor allem eben auch das Kreuz, das er im Zentrum des christlichen Glaubens steht. Dort hat Gott geschmeckt, was es bedeutet, von Familie und Freunden verlassen zu sein. Dort hat Gott geschmeckt, was es bedeutet, körperlich zu leiden, aber noch viel mehr seelisch zu leiden und geistlich zu leiden. Dort hat Gott das gekostet in sich selbst, was es bedeutet, Opfer zu sein, vertrieben zu sein, getötet zu werden, ungerecht. Aber die Bibel sagt uns auch, er hat auch die Schuld der Täter in sich aufgenommen. In diesem Moment am Kreuz. Und vielleicht das Bezeichnendste, was er dort gemacht hat und erfahren hat, war die Gottentfremdung. Es gibt diese Stelle, die wird sogar auf Aramäisch überliefert, weil sich das so in das Gedächtnis der Jünger eingebracht hat, in der sonst griechisch verfassten Bibel des Neuen Testaments. steht, dass am Kreuz Jesus rief, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Und das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau diese Frage, die uns im Leid so tief trifft, genau diese Frage, die ich mir als Zwölfjähriger gestellt habe, die sich sicher jetzt viele in den Philippinen stellen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott selbst hat das geschmeckt. Gott selbst hat das erlebt. Gott selbst ist dadurch durchgegangen. Er hat sich eins mit uns gemacht, mit uns identifiziert, in unserem Opfersein und in unserem Tätersein. Aber auch hier hört die Geschichte noch nicht auf, sondern bezeichnend ist das Ostergeschehen. Dass dieser Jesus Christus eben nicht im Grab blieb, eben nicht vom Tod und von der Finsternis und von der Sünde und von der Dunkelheit besiegt wurde, sondern dass dieser Jesus Christus triumphiert hat und auferstanden ist und lebendig ist, heute noch, und dass man ihn kennenlernen kann als eine lebendige Realität, als eine lebendige Person. Das ist der Glaube der Christen. Und ohne diesen Glauben könnte ich auch an keinen Gott glauben in dieser Welt, in der wir uns tatsächlich befinden. Ich kann das jetzt nicht ausführen, wenn es jemand interessiert, vielleicht in Fragen. Ich glaube, dass es für diese Auferstehung auch unheimlich gute historische Belege gibt. Natürlich kann man in der antiken Geschichtswissenschaft nichts beweisen, aber ich glaube, dass dieses Auferstehungsgeschehen unheimlich gut belegt ist. Ich berufe mich da auch auf die ausführlichen Arbeiten von so Leuten wie Tom Wright, früher auch in Oxford, der einen 600 Seiten Schinken dazu geschrieben hat, wenn sich jemand die Mühe machen will. Aber diese Auferstehung ist für mich ganz, ganz wichtig, weil damit die Hoffnung auf eine bessere Welt, auf Gerechtigkeit, auf Heilung der Kranken, auf Heilung der gebrochenen Herzen, nicht nur so Pie in the Sky und Wunschdenken ist, sondern ganz konkret in der Mitte der Geschichte vor uns geschehen ist und wir eingeladen sind, daran teilzunehmen. Und das verleiht dann auch Nachdruck diesen Dingen, die Jesus sagte, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Diese Hoffnung, diese Überzeugung, dass Gerechtigkeit kommt, dass ein besserer Tag anbrechen wird, die wird glaubwürdig, weil Jesus auferstanden ist. Wir kommen jetzt zum Abschluss. In Marseille, vor vielen Jahren eben, stand ich damals Emir gegenüber und war sprachlos, wie ich ganz sicher auch heute sprachlos wäre, weil das Letzte, was ein Mensch in akutem Leid braucht, ist ein Vortrag, wie ich ihn heute Abend halte. Was ich ihm gesagt habe, nach einiger Zeit war, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht erklären. Meine Hoffnung ist, dass der Gott, der sich uns in Jesus gezeigt hat, unser Leid versteht und erlebt hat, darf ich für dich beten. Und er hat das angenommen, was unheimlich großherzig war, nachdem er ja von Christen dieses Leid erlitten hatte. Und über ein ganz einfaches Gebet gesprochen, einfach, dass dieser Jesus ihn seine Liebe schmecken lässt und ihn seine Güte schmecken lässt und sich ihm zeigt, weil ich glaube, dass er lebt. Und Amy war unheimlich aufgewühlt natürlich, jahrelang nach diesen Erlebnissen. Er schlief maximal 2 Stunden die Nacht, hatte dann Albträume, schlief, sonst war er immer wach in der Nacht. Am nächsten Tag haben wir nochmal gesprochen. Und er sagt, ich habe gestern Nacht 6 Stunden geschlafen. Und bitte das nicht missverstehen, also es passieren nicht immer solch erstaunliche Wunder, wenn wir kurz beten, schon gar nicht, wenn ich kurz bete. Aber ich habe das so erlebt. Das ist mein Erlebnis, das ist die Realität, von der ich erzähle. Und wir sind dann noch weiter ins Gespräch gekommen, ich habe ihm noch mehr erzählt von meiner Erfahrung, und von der Liebe Gottes, die sich für mich in Jesus gezeigt hat. Und wir haben dann noch nochmals gebetet am zweiten Abend. Und er hat heute gesagt, er will sich da wirklich drauf einlassen und will das auch zu seinem machen. Unheimlich schnell. Also das ist eigentlich, ja, also ich kann immer noch nicht ganz nachvollziehen, wie schnell er bereit war, sich auf sowas einzulassen. Und er hat gesagt, ich will mich auf diesen Jesus einlassen. Und wir haben uns so niedergekniet beim Vieux-Port in Marseille und haben gebetet. Nächsten Morgen war Sonntag. Und mir war ihm ganz wichtig, ihn jetzt nicht in der Luft hängen zu lassen, wenn ich nach Hause muss, wieder an die Uni, nach Österreich, wie es damals war. Das war mein letzter Tag in Marseille und ich habe gesagt, du geh mit mir in den Gottesdienst. Ich nimm die mit und stell die da Leuten vor. Und wenn du Fragen hast, wenn du Hilfe brauchst, die hoffentlich kümmern sich um die. Und wir haben ausgemacht, 9 Uhr früh treffen wir uns und war dann dort und wartet und wartet und wartet und der ist und ist nicht dahergekommen. Haben wir gedacht, oh je, hat er sich doch anders überlegt, das war schon alles ein bisschen schnell und habe ihn vielleicht ein bisschen überrumpelt und in die Enge getrieben. Was kann das sein? Und schließlich kam er so ungefähr 3/4 Stunde zu spät und sagt mir, es war August, sagt mir, I overslept. Ich habe verschlafen. Er hat 9 Stunden geschlafen. Es war, wie gesagt, bitte nicht das so verstehen, dass immer alle sofort wunderbar geheilt werden. Aber ich habe das erlebt. Irgendwas hat er von der Güte und von der Liebe Gottes geschmeckt. Und ich glaube auch, dass Gott ein ganz besonderes Herz für die Zerbrochenen hat, denen das Leben ganz übel mitgespielt hat. Und wir sind dann in diesem Gottesdienst, haben ihn dort vorgestellt. Es war eine ganz so tolle Missionarsfamilie, die dort mit 4 Kindern in einem wilden Viertel in Marseille lebten und mehrere ehemalige Heroinsüchtige in ihrem Haus schon mit sich leben hatten, die den Entzug durchgemacht hatten, die zum Glauben gekommen waren. Und die haben dann auch Emi aufgenommen. Er ist bei ihnen eingezogen und sie haben sich darum gekümmert, dass seine Papiere in Ordnung kommen, sein Asyl war nämlich schon ausgelaufen. Und es hat sich da was verändert. Natürlich war deswegen der Schmerz über seinen Verlust nicht von heute auf morgen weg. Das wäre ja unmenschlich. Aber es hat sich was verändert. Und für mich ist es so, ich glaube, dass es einen allgütigen, allmächtigen, allwissenden Gott gibt, weil er sich uns auf diese Weise in Jesus gezeigt hat. Und für mich folgt daraus was ganz Praktisches. Erstens, ich kann realistisch sein. Ich kann das Leid in seiner Sinnlosigkeit, und oft, glaube ich, ist Leid einfach in letzter Konsequenz sinnlos, wie wir es erleben, ernst nehmen und muss es nicht irgendwie erklären und in einen philosophischen Zusammenhang rücken. Zweitens, es motiviert mich auch, weil ich glaube, dass Jesus auferstanden ist, weil ich glaube, dass Jesus gebrochene Herzen heilen kann. Und das habe ich erlebt, nicht nur in Freunden, sondern auch in mir selbst. Weil ich weiß, dass Jesus sich nach Gerechtigkeit sehnt und Ausbeutung und Missgunst hasst, bin ich motiviert, mich für eine gerechtere Welt einzusetzen. Für eine Welt, wo Arme weniger ausgebeutet werden, wo Frieden zwischen Völkern, zwischen Leuten unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Auffassungen, unterschiedlicher Religionen da ist, weil Gott alle Menschen liebt. Es motiviert mich. Und letztlich habe ich Hoffnung. Hoffnung auf die Auferstehung und Hoffnung darauf, dass, wie es gegen Ende des letzten Buches der Bibel heißt, der Offenbarung. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben, aufgrund dessen, was Jesus Christus gemacht hat. Und zu dieser Hoffnung lade ich alle ein, ganz persönlich sich darauf einzulassen. Ich weiß, es war jetzt teilweise, glaube ich, emotional, zu mich zumindest, schon ein heftiger Vortrag. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt vielleicht einfach eine Minute Bedenkzeit geben, wo wir das so auf uns wirken lassen können und uns mögliche Fragen oder Einwände oder alternative Perspektiven überlegen können. Und dann gehen wir zu den Fragen über. Und Ich kann vielleicht dann noch ein paar Gedanken dazu anbieten. Mal vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Thank you.